Episode 17. Heidelbeeren. Welche sind die besten Heidelbeersorten für meinen Verwendungszweck? Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Heidelbeeren werden immer beliebter, sowohl im Garten als Strauch, aber auch in der Küche. Bald ist es die wichtigste Strauchbeere überhaupt und wird der Himbeere ihren Rang ablaufen. Die Beliebtheit bringt aber auch Sortenfülle mit sich und es stellt sich die Frage, welches ist die richtige Sorte? Wir gehen das Thema in diesem Podcast systematisch an. Wie werden Heidelbeeren produziert? Welche Typen gibt es? Welche sind die besten Sorten? Und als kleiner Bonus, Züchtung. Natürlich bei Lubera. Zu diesem Thema begrüßen wir sehr herzlich unseren Gartenexperten und Dauergast Markus Kobelt. Hallo Markus.
Herzlichen Dank, schön hier zu sein.
Wunderbar, ja, steigen wir doch gleich ein. Wir haben also unseren Podcast ein bisschen strukturiert, zuerst die Produktion. Hier eine erste Frage, wie entsteht eigentlich so eine Heidelbeerpflanze?
Es geht länger als man denkt. Ich habe mir dann das in der Vorbereitung auch mal überlegt. Ist auch für mich manchmal wieder überraschend. Wenn Leute uns besuchen, sage ich immer, bei uns bleiben die Pflanzen über ein Jahr lang stehen, Heidelbeeren noch länger. Mhm. Also im ersten Jahr wird die Heidelbeere vermehrt über Stecklinge oder in der Mikrovermehrung wird sie vermehrt. Das gibt dann eine kleine Jungpflanze in einer 60er Platte oder sowas, ja. Also in einer Platte 60 Pflanzen. Und Jahr 1, dann Jahr 2 topfen wir diese Pflanze in einen 1,3 Liter Topf, in dem wir auch Himbeeren, Brombeeren verkaufen, in dem wir auch Gemüse verkaufen, in diesen 1,3 Liter Topf, Jahr 2. Jahr 3 wird der 1,3 Liter Topf in 5 Liter umgetopft und das ist dann unsere Hauptgröße, das ist so die liebste Qualität, die Hauptqualität, die wir verkaufen. In 5 Liter Topf, weil es halt eine fertige Pflanze ist. Mhm. Und schlussendlich produzieren wir immer mehr, auch einige Tausend pro Jahr schon, produzieren wir 15 Liter Töpfe. Das ist dann wirklich eine Solitärpflanze, ja. Meter, Meter 50 hoch, mehrtriebig, voll im Ertrag. Mhm. Also geht bis zu 4-5 Jahre geht ja. Die Produktionszeit für eine Heidelbeere. Eine lange Zeit, wo sie bei uns sind, bis sie dann endlich zu Ihnen, zum Konsumenten kommen. Ja.
Also man kann sagen, mindestens 3 Jahre dauert die Kultur sowieso, bis man eine verkaufsfertige Pflanze hat.
Oder geht da 2 Jahre? 2 Jahre bis zu diesem 1,3 Liter Topf. Ja. Das ist eine Größe, die wir auch verkaufen. Okay. Allerdings nicht das ganze Jahr, einfach dann, wenn wir schöne Pflanzen dastehen haben und wenn die noch nicht umgetopft sind in den 5 Liter Topf, dann verkaufen wir die kleinen. Das ist so ungefähr die Qualität, die Sie häufig auch, wenn Sie so im Baumarkt oder im Supermarkt einen Bärenmix sehen, im 1, 2, 3 Liter Topf, das ist so 1, 2 Triebe, relativ schwach, kann auch schon 3-4 Blüten haben, aber das ist definitiv immer noch eine Jungpflanze, ist nichts Fertiges.
Das wäre dann meine nächste Frage gewesen, welche Pflanze, welche Qualität, für welchen Verwendungszweck? Also die 1,3 Liter, die gehen vornehmlich in die großen Ketten.
Genau, also wir produzieren das nicht, aber unsere Kollegen, andere Baumschulen, die das produzieren, die produzieren dann im 1, 2 und 3 Liter Topf. Ja. Die topfen auch eine Jungpflanze ein, die sie teilweise von unserer Schwesterfirma Lubera Edibles kaufen und produzieren die dann 6 Monate, 9 Monate und verkaufen die dann. Aber das ist eine Jungpflanze. Das ist auch dann, wenn sie verkauft wird, eine Jungpflanze. Die kann zwar schon im ersten Jahr ein paar Blüten haben, aber das ist keine fertige Pflanze, die sowas wie einen vernünftigen Ertrag gibt. Ja, ja. Die erste Größe, die wirklich einen vernünftigen Ertrag gibt, das ist dann die 3-jährige Pflanze, die wir in einem 5-Liter-Topf verkaufen, eben unsere Hauptgröße. Das ist wirklich vergleichbar in der Größe mit einem Johannisbeer-Stachelbeerstrauch. Ja. Mehrtriebig in der Regel, buschig, ein-, zweimal zurückgeschnitten und voll von Blüten. Da kann man dann schon mal ein paar hundert Gramm Heidelbeeren ernten, je nach Sorte. Da gibt es also bereits im ersten Jahr gleich die Belohnung für den Pflanzenkauf, für das Pflanzen. Und dann kommt noch obendrauf dann dieser 15-Liter-Topf, diese Solitärpflanze, die einer mehrjährigen Pflanze im Garten entspricht letztlich, oder? Wo man gleich eine wirklich mehrjährige Pflanze in den Garten oder im Kübel sein eigen nennen darf und gleich mit der Haupternte beginnen kann. Ja.
Also ich kenne diese Sicht der in der 60er Platte drin, also ja. die kleinen Pflänzchen ja. da, das sieht nach nichts aus. Man hat das Gefühl, yes, das dauert, weiß ich wie lange, bis da eine richtige Pflanze daraus entsteht. Also ich kann jetzt nachvollziehen, weil mit dieser Optik, die ich von der Vermehrung habe, dass das längere Zeit dauern muss, oder?
Ja, eben ist 4 bis 5 Jahre, bis wir eine 15 Liter Pflanze haben, die, ja. die fertig verkauft und gleichen vollen Ertrag gibt. Ja. Das Hauptprodukt bei uns, das, was wir am liebsten verkaufen, das, was wir auch in der größten Menge produzieren, das sind bei uns die 5-Liter-Töpfe. Das ist de facto eine Pflanze, die ein Jahr Jungpflanze gewesen ist, ein Jahr im 1,3-Liter-Topf gestanden ist und dann ein Jahr mindestens im 5-Liter-Topf. Die ist also mindestens 3 bis 4 Jahre alt.
Braucht es da bei der Kultur spezielle Bedingungen, oder?
Eigentlich nicht. Wir sehen, dass es für uns, wir haben ja einen Betrieb in der Schweiz und einen in Norddeutschland, in Bad Zwischenahn, wir sehen, dass die Produktion der Pflanzen ein bisschen schöner und besser gelingt in Norddeutschland.
Ja, die woran liegt das?
Ja, die Heidelbeeren haben dieses ganz heiße Sommerklima nicht so gern. Ja, das heißt nicht, dass es bei ihnen im Garten nicht funktioniert, aber in der Baumschulproduktion, wo wir halt in kurzer Zeit schönes Wachstum wollen, da die Heidelbeere fühlt sich halt bei 20 bis 26 Grad deutlich wohler als bei 26 Grad bis 35 Grad. Und bei uns in der Schweiz im Rheintal, da haben wir halt doch je nach Jahr 2 bis 6 Wochen über 30 Grad.
Ja. Ja? Ja.
Und da stoppen sie dann. Und die haben dann typischerweise haben die Heidelbeeren in der zweiten Vegetationshälfte im September nochmal so einen neuen Wuchs und in Norddeutschland wachsen sie eigentlich durchgängig.
Ja.
Von daher werden sie dann ein bisschen besser. Das heißt aber nicht, dass sie nur in Norddeutschland Heidelbeeren anbauen können. Aber
für die Produktion ist es besser.
Wir machen an beiden Orten fertige Heidelbeeren, aber wir kriegen dort so ein bisschen schönere Pflanzen aufgrund des Klimas.
Ja, sehr schön. Das war also der Einblick in die Produktion. Gehen wir zum nächsten Thema, Sorten und Sortentypen. Die meisten Leute kennen die Strauchheidelbeeren als Strauchheidelbeeren, dann wissen sie, dass da irgendwie noch Waldheidelbeeren gibt. Aber wenn wir jetzt mal von diesen klassischen Strauchheidelbeeren ausgehen, ich denke, die Leute wissen gar nicht, dass da verschiedene Sorten gibt. Wie viel gibt es denn wirklich?
Ja, wir müssen vielleicht Sorten und Heidelbeertypen unterscheiden. Sorten gibt es, denke ich, wirklich unterdessen wie Sand am Meer. Das blieb lange sehr eingeschränkt, sehr lange, bis in die 80er Jahre dominierten die Sorten, die letztlich von Elizabeth White und Frederick Coville gezüchtet worden sind, also die auf diese ursprüngliche Züchtung zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückgehen. Ja. Und die haben dominiert bis in die 80er Jahre. Nachher ist aber der Anbau von Heidelbeeren, aber auch die Züchtung von Heidelbeeren explodiert, so dass ich denke, es kommen jedes Jahr mehrere Dutzend Sorten auf den Markt weltweit.
Ja.
Wobei nicht ganz so viele, die wirklich für unser Klima passen, und da kommen wir dann auf die Heidelbeeren, auf die Heidelbeertypen zu sprechen. Für uns interessant sind eigentlich die Northern Highbush Blueberries. Northern ist wichtig, also für unser gemäßigtes Klima, wo es eben Winterkälte gibt, geeignet. Und Highbush, weil sie halt Volumen interessiert. Ja. Da gibt es natürlich auch die Northern Lowbush Blueberries, die sind für uns auch interessant, einfach dann mit dem kompakten Wuchs. Botanisch ist das Vaccinium corymbosum, Northern Highbush, das ist die Hauptart, die dafür benutzt wurde. Und bei den kompakten ist es dann Vaccinium angustifolium.
Ja.
Das ist die Hauptart, die für die kompakten Northern Lowbush Highberries benutzt worden sind. Und das funktioniert bei uns. Die Pflanzen brauchen Winterkälte. Die stehen bei uns über den Winter draußen. Also die halten auch mal minus 16, minus 18 Grad aus, frieren dann vielleicht an Spitzen zurück und treiben im Frühling wieder neu. Und dann später, nachdem die Heidelbeerzüchtung rund um Washington D.C., New Jersey und so weiter begonnen hat, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dann sind andere Klimaregionen eingestiegen. Man hat mit der Heidelbeerzüchtung zum Beispiel in Florida begonnen und hat Vaccinium-Arten, die immergrün oder halb immergrün sind, begonnen einzuzüchten. unter anderem die Rabbit Eye Blueberries, die so halbreif so aussehen wie die rot unterlaufenden Augen eines Albino-Kaninchens. Wie man auf so einen Namen kommt, das muss man sich wirklich fragen. Aber da sind also südliche Arten gezüchtet worden und da hat sich dann auch so ein Typ Heidelbeere eben herausgebildet, der zwar etwas Kälte aushält, auch bei uns teilweise überwintern kann, aber halt auch im Winter teilweise die Blätter behält und halt nicht die gleiche Winterhärte hat wie unsere. Die Sorten sind bedingt für unser Klima geeignet. Wir sagen dann, das sind die halb immergrünen Heidelbeeren. In unserem Sortiment ist das zum Beispiel Sunshine Blue, das ist Pink Lemonade, die pinke, die ist auch so, das Buddy Blue und das sind Blue Drop, das sind halb immergrüne Heidelbeeren, die dann über den Winter teilweise die Blätter behalten, im Frühjahr langsam dann die Blätter fallen lassen und neue Blätter entwickeln und die halt je nach Zustand im Winter auch mal empfindlich dafür sein können für Frostschaden. Ja. Die baut man in Küstennähe in Norddeutschland, in einem Weinbauklima, an einem See, an einem Fluss, in einem geschützten Mikroklima im Garten bevorteilt an. Ob man die jetzt wirklich in der Höhenlage in der Schweiz oder in Österreich anbauen kann, ist fraglich. Vor allem muss man dann im Winter darauf aufpassen, wenn der Boden gefroren ist und die oben noch Blätter haben, dann muss man sie gegen die Sonneneinstrahlung schützen, wie alle immergrünen Pflanzen, weil sie sonst eben nicht nur die Blätter verlieren können, sondern auch wirklich eintrocknen und kaputt gehen können.
Kann man sagen, dass die halbimmergrünen botanisch anders sind als die klassischen Corymbosum?
Also ja, das sind die andere Angustifolien.
Sind ganz andere Arten noch drin.
Ganz andere Arten. Ja. Vielfach, die haben auch teilweise unterschiedliche Polyploidie. Vielfach ist noch ein bisschen Corymbosum drin, aber da ist durch die Züchtung ein Riesenmix von Heidelbeeren entstanden. Man muss sich auch vorstellen, das ist auch entstanden durch die Ausweitung der Heidelbeerkultur. Zunächst gab es die Heidelbeerkultur an der Ostküste der USA. Und dann ist der Markt gewachsen und dann wollte man plötzlich das ganze Jahr Heidelbeeren haben. Ja, dann kann man Heidelbeeren mal lagern, aber irgendwann braucht man auch Heidelbeeren, die auf der südlichen Hemisphäre oder im Süden produziert werden können. Und dann braucht man Heidelbeeren, die zum Beispiel Low Chill oder No Chill haben, nämlich die keine Winterkälte brauchen. Ja. Das gibt es unterdessen auch. Und ist doch logisch dann, dass diese Low Chill oder No Chill Heidelbeeren für unser Klima, wo es halt eben immer noch gehörig Winter gibt, wo es minus 14, 15, 16, 17, 18 Grad werden kann, dann nicht oder nur bedingt geeignet sind. Heute ist es so, dass die Mehrheit der neuen Sorten, die auf den Markt kommen, sind eigentlich No- oder Low-Chill-Heidelbeeren. Das heißt, es werden vor allem Heidelbeeren für die südliche Hemisphäre gezüchtet, weil dort ist der große Produktionsmarkt. Ja, bei uns im Norden wird konsumiert, da braucht es Früchte, da gibt es die Kaufbereitschaft und im Süden, wo halt billiger produziert werden können, da werden die Früchte dafür produziert, damit wir auch im Winter Heidelbeeren essen können. Ja. Das ist wirklich ein Problem, die Züchtung von Vaccinium Corymbosum, Angustifolium, die ist eher ein bisschen zurückgeblieben, wird nicht mehr so intensiv betrieben, weil halt der Markt eben nicht vom Hausgarten getrieben ist, sondern vom Erwerbsanbau, vor allem im Süden spielt. Das ist auch ein Grund, kommen wir später dazu, warum wir selber mit Züchtung begonnen haben. Zusammengefasst, es gibt diese Northern Blueberries, vor allem Corymbosum drin und Angustifolium. Fast in jeder Corymbosum-Sorte hat es auch ein bisschen Angustifolium drin. Oder? Ja. Und das führt dann etwas zu früher Reifezeit. Und die im Winter die Blätter verlieren, die bei uns eigentlich fast jedes Klima aushalten. Heidelbeeren stehen bei uns draußen über den Winter, die werden nicht geschützt. Und da hat es diese halb immergrünen Heidelbeeren, die durchaus interessant sind, weil sie teilweise auch viel Zierwert bringen, wo man aber bei uns aufpassen muss, nur in einem guten Mikroklima pflanzen und in kalten Wintern mit gefrorenem Boden, mit gefrorenen Töpfen, müssen die gegen die direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Ja. Okay, sehr schön. Kannst du jetzt sagen, von eurem Sortiment her, welche Heidelbeeren zu welcher Gruppe gehören?
Ja, ich habe es vorhin schon angetönt, aber klar, diese alles ist Northern, also ist winterhart, außer zu diesen halbimmergrünen gehört Blue Drop, die einen gänzlich anderen Wuchs hat, rote Blüten, halb immergrün bis ganz immergrün, verliert dann aber im Frühjahr die alten Blätter und neue kommen. Dann Sunshine Blue ist halb immergrün, das ist eine kompakte Southern Lowbush Blueberry. Dann Pink Lemonade ist eine halb immergrüne, Buddy Blue, die blaue, ganz späte Heidelbeere, das ist eine Rabbit Eye. Das sind so die Sorten, die halb immergrün sind und wo eben aufgrund, wo aufs Klima aufgepasst werden muss und im Winter auf die direkte Sonneneinstrahlung. Wenn man sie im Topf hat, stellt man sie am besten im Winter irgendwo in den Schatten, in den schattigsten Ecken. Ja?
Ja.
Der kälteste Ecke ist eigentlich der beste, weil da keine
das, direkte, was man nicht würde.
Das, was man nicht würde, Gefühl ist mit Abstand her, der beste Platz, um so einen Topf zu überwintern, weil es da keine direkte Sonneneinstrahlung gibt und am wenigsten Blattschäden.
Ja. Spannend. Ja. Jetzt die bekannten Sorten oder das, was eigentlich angebaut wird, sind ja vor allem Corymbosum-Typen, oder? Mhm. Das sehe ich schon richtig.
Genau, ja. Corymbosum und weil die ersten Kreuzungen, die Elizabeth White und Frederick Covey gemacht haben, das sind eigentlich Kreuzungen gewesen zwischen Angustifolium und Corymbosum.
Ja.
Und darum ist es so, dass man eigentlich fast in jeder Northern Highbush Blueberry auch ein bisschen Angustifolium Blut findet. Es ist unser Ziel bei der Züchtung bei Lubera eher, diesen Anteil wieder zu erhöhen.
Ja.
Weil wir glauben, dass mehr Diversität reinkommt, mehr Abwechslung. Ja. Da können wir dann am Schluss noch, wenn es um die Züchtung geht, darüber sprechen.
Mhm. Jetzt sind ja Heidelbeeren sehr erfolgreich in den letzten 10, 20 Jahren. Es gab immer mehr Angebot, immer mehr Nachfrage. Es gibt aber auch Tendenzen, wo man sich fragt, ja, gibt es Ersatz für Heidelbeeren? Zum Beispiel die Erstbeeren, die ihr da im Sortiment habt, also Lonicera, Carolea, oder auch Saskatoonbeeren, den Amelanchier, Alnifolia. Gibt es da aus deiner Sicht, ist das eine wirklich relevante Sache oder ist das was anderes?
Gut, ist eine spannende Frage. Es ist ja immer so, wenn eine neue Pflanze in einen Kulturkreis kommt, dann versucht man sozusagen immer sie mit etwas Bestehendem zu vergleichen.
Ja. Ja,
die Heidelbeeren hat man mit unseren Waldheidelbeeren verglichen, obwohl es was ganz anderes sind, diese Kulturheidelbeeren. Und jetzt, wenn neue Sachen kommen, wie die Erstbeeren, Lonicera oder wie die Amelanchier, die Saskatoonbeeren, dann vergleicht man sie wieder mit Heidelbeeren.
Ja.
Es gibt noch einen zusätzlichen Grund, Heidelbeeren haben einen großen beschränkenden Faktor und das ist, dass sie halt sauren Boden brauchen, pH 4,5 bis 5,5. Mhm. Und das passt halt nicht so, weil die wenigsten Gärten natürlich diesen pH anzubieten haben.
Zumindest bei uns, ja.
Also sucht man dann immer wieder nach Obstarten, die vielleicht eben die Lücke schließen könnten, eigentlich eine Heidelbeere, die auf jedem Boden wächst. Aber eigentlich ist das Blödsinn. Ja? Jede von diesen neuen Obstarten, Lonicera, aber auch Amelanchier hat ihr eigenes Profil und ihre eigene Qualität und eigentlich hat gar nichts mit Heidelbeeren zu tun. Also jetzt eine Lonicera nordische oder sibirische Heidelbeere zu nennen, ist einfach Blödsinn. Ja?
Ja.
Die haben botanisch nichts miteinander zu tun, die haben reifezeitmäßig nichts miteinander zu tun. Der einzige gemeinsame Nenner, der kleinste gemeinsame Nenner, das sind die ist die blaue oder bläuliche Farbe, that's it.
Ja.
Ich plädiere eher dafür, dass wir diese Obstarten ein bisschen genauer anschauen. Wir sind züchterisch bei beiden von diesen sogenannten Ersatz-Heidelbeer-Obstarten tätig. Und ich glaube, dass die Obstarten entweder eine Gartenbeeren-Obstart aus eigenem Recht werden, weil sie ihre Qualitäten haben, oder aber sie werden wieder verschwinden oder halt wirklich Randdinge bleiben. Bei beiden sehe ich eine Chance, bei den Erstbeeren, bei den Lonicera, diese Kombination von extrem früher Reifezeit mit interessanter Qualität, Gesundheitseigenschaften, auch Geschmäckern. Wir haben jetzt auch Sorten, die wirklich gut schmecken. Wir haben jetzt gerade, werden wir sehen, ob sie überlebt haben, haben wir ein riesiges Selektionsfeld, das voll geblüht hat.
Ja.
Und wir versuchen da vor allem die Blattgesundheit, also Selektion, die gesundes Blatt bis im Herbst haben, das ist bei vielen Lonicera eben nicht der Fall, zusammen mit früher Reifezeit und Fruchtqualität zu kombinieren.
Ja.
Und Saskatoon das Gleiche. Ich meine, wenn wir dann Beeren haben von 1,5 cm Größe und Trauben von 8 bis 12 Beeren und wenn die noch gleichmäßig abreifen würden und ein Aroma haben, das irgendwie dieses Mandelaroma zusammenbringt mit einem fruchtigen, säuerlichen Aroma, beides zusammen eben. Wenn es nur so dieses Mandelaroma ist, das ist irgendwann auch aufdringlich, zu wenig fruchtig, langweilig. Aber wenn das gelingt und ich sehe das in der Züchtung, dass das möglich ist, kann auch das etwas sehr Interessantes werden. Wir haben auch, aber das ist dann, dann, das war jetzt ein Exkurs sozusagen, bei den Amelanchier, wir haben Sorten von 30 cm Größe bis 3 Meter Höhe.
Ja, das, so kennt man sie, oder? Den Amelanchier kenne ich als... Ja.
Aber wir haben jetzt Amelanchier-Hybriden mit verschiedenen Arten drin, die wirklich zweijährig im Feld mit 30 cm voller Blüten sind. Voller Blüten. Muss ich dir nach dem Podcast mal das Foto zeigen. Das sieht, sieht wirklich super aus.
Das ist mir völlig neu, ja.
Also da ist Diversität vorhanden.
Ja, unter dem Strich kann man sagen, sehr spannend, aber nicht als Ersatz für Heidelbeeren, sondern als neue Obstart.
Genau. Das ist so ein bisschen ein Marketing-Gag dann, und dann versucht man halt, irgendwas Neues an etwas Altem aufzuhängen und vielleicht ein altes Problem, pH-Abhängigkeit, saurer pH, saurer Boden für Heidelbeeren zu lösen. Aber eigentlich funktioniert das nicht.
Ja, okay. Ja, spannend. Zwischenfrage. Wir haben ja jetzt die letzten Tage doch ziemlich Minusgrade in der Nacht gehabt. Ist es für Heidelbeeren, wenn sie schon ein bisschen getrieben haben, wie jetzt im Anfang April, ein Problem, oder?
Also normalerweise nicht. Normalerweise sind die Blüten relativ robust, vor allem in diesem frühen Stadium. Die Heidelbeere blüht ja auch ein bisschen später. Eher dann Ende April bis Anfang Mai. Es gibt eine Art, diese Vaccinium angustifolium, die blühen früher.
Ja.
Die kommen aus dem kontinentalen Klima und starten sehr früh. Und da haben wir jetzt auch Züchtungsnummern, die sehr früh blühen. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Früchte ansetzen oder nicht. Kann ich dann gleich mal zu Hause heute Abend oder morgen mal schauen. Und, aber da haben wir sehr interessantes Züchtungsmaterial. Und aber mit einer frühen Blüte. Übrigens dann sehr schön, das sieht aus dann wie eine Heidebepflanzung. Ist wirklich flächig, weiß, beige, voller Blüten. Also es sieht gigantisch aus. Auch die bestehende Sorte, die heißt dann die Lowberry Little Blue Wonder. Mhm. Das ist auch so eine, die eigentlich, das ist, die blüht dann gänzlich weiß. Mhm. Und die sind jetzt gerade am Beginn der Blüte, je nachdem, bei uns hier in der Schweiz, in Deutschland noch weniger. Und da könnte schon was passieren, aber die halten auch einiges aus, wie übrigens die Erstbeeren auch, die waren jetzt auch wohl in der Blüte. Ich glaube nicht, dass denen die minus 2-3 Grad etwas ausgemacht haben.
Okay.
Die kommen ja auch aus Klimaumständen, wo sie genau das gelernt haben. Das kann mal passieren und das müssen wir auch überleben.
Okay. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Kommen wir zum nächsten Thema, die besten Sorten. Du hast da von Heidelbeeren gesprochen, die in den Garten kommen. Was sind die wichtigsten Reifezeiten? Also wann beginnt die Reife und bis wann kann man eigentlich Heidelbeeren ernten im Garten?
Es geht relativ lange. Es beginnt eigentlich Ende Juni, Anfang Juli.
Ja.
Diese zum Beispiel Little Blue Wonder, die ist dann eher schon Ende Juni, Anfang Juli reif und im Bereich der Angustifolium, wie ich gesagt habe, da haben wir auch Züchtungsmaterial, das wirklich Ende Juni reif wird, zweite Hälfte Juni reif wird. Da ist dann vielleicht auch die Zukunft, dass wir versuchen, da die Reifezeit nach vorne zu verschieben, indem wir mehr Angustifolium-Typen einzüchten.
Ja.
Die früheste Sorte der Highbush Blueberry ist Duke. Duke kommt übrigens auch noch aus diesem Material von Coville und White.
Genau.
Und die hat unter den jetzt bekannten Sorten den höchsten Anteil an Angustifolium im Blut.
Ja.
Darum auch die frühe Reifezeit.
Okay. Ja.
Und dann geht es eigentlich durch, dann haben wir die mittelfrühen, mittelspäten Sorten wie Blue Crop, Blue Drop. Ganz viele Sorten sind in diesem Bereich. Dann geht es zu den späten Sorten, die dann Ende August, September reif werden. Da ist es auch so, dass es ganz schwierig ist, genau zu sagen, wann die reif werden, weil in der nachlassenden Vegetation im Herbst, da geht auch die Reife sehr viel langsamer. Also eine Sorte wie zum Beispiel Buddy Blue, da können die ersten Früchte Ende August reif sein und die letzten Früchte erntest du vielleicht im Oktober.
Sogar. Ja,
weil das dann sehr lange geht, bis die letzten Früchte reif werden. Eine etwas frühere, aber auch späte Sorte ist zum Beispiel Blue Dessert. Und das sind dann die späten Sorten, sodass man sagen kann, es geht eigentlich von Juni bis Oktober.
Ja.
Ja, und dann haben wir bei den Heidelbeeren ja noch die Möglichkeit, die im Kühlschrank auch sehr lange aufzubewahren. Kommt nochmals ein Monat dazu und sie sind perfekt geeignet, um eingefroren zu werden und nachher wieder aufgetaut.
Ja.
Also 12 Monate im Jahr, Happy Blue Year.
Ja, wunderbar. Du hast schon mal ein bisschen angetönt, Höhenlagen.
Ja.
Gibt es Heidelbeeren, die speziell für Höhenlagen geeignet sind? Jetzt sicher nicht Angustifolium-Typen. Was würdest du hier speziell empfehlen? Haben wir, glaube ich, schon in einem anderen Podcast besprochen, aber...
Ja, also gegen Angustifolium-Typen kann man, bin ich gar nicht sicher. Das müsste man dann zuerst mal prüfen, weil die werden da ja auch später blühen. Also die ganze Vegetation... Du hast auch frühe Apfelsorten, sind ja auch keine Probleme in Höhenlagen, sondern ein Vorteil. Und der Vorteil von Angustifolium übrigens in Höhenlagen wäre, dass sie auch früh reif werden. Es ist durchaus so, dass die ganz späten Sorten, die im September, Oktober reif werden, die kann man, ob sie jetzt Northern Highbush Blueberries sind oder die Halbimmergrün, die sind für Höhenlagen nicht geeignet. Das heißt, Blue Desert, eigentlich auch Pink Lemonade und Buddy Blue, die würde ich nicht in Höhenlagen pflanzen, weil ich nicht sicher bin, ob die dann wirklich alle noch da reif werden. Ja? Also, frühe Sorten sind geeignet und die allerbeste ist Duke, die auch wieder einen hohen Anteil von Angustifolium drin hat.
Falsch gedacht.
Man weiß das aus Versuchen. Ja, die kommen aus einem... die absoluten Wintergrade halten die am besten aus, weil sie aus einem kontinentalen, kalten Klima kommen. Die halten auch minus 25 Grad aus. Es gibt Versuche aus Südtirol in Höhenlagen und da war Duke immer die Sorte, die am wenigsten zurückgefroren sind. Heidelbeeren haben ja, wie gesagt, die Northern Highbush-Heidelbeeren haben... In der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode, Ende August, September, beginnen sie nochmals zu wachsen. Ja? Sie haben nochmals so einen richtigen Schub, dass sie vorwärts gehen. Und das reift dann teilweise nicht so gut aus und dann frieren sie an den Spitzen ein bisschen zurück. Das ist gar nicht schlecht, also das ist kein Problem im Garten. Aber Duke macht das am wenigsten.
Ja gut, nächste Frage geht es um die... um den Nutzwert und Zierwert. Also ich habe Bilder vor meinem geistigen Auge, wo Heidelbeeren in wunderschönster Herbstfärbung dastehen. Du gehst sogar noch weiter. Die Blüte ist auch sehr attraktiv. Was kannst du zum Zierwert der Heidelbeeren aussagen?
Ich sage immer, Heidelbeeren ist unter den Strauchbeeren eigentlich die Zierpflanze. Und die Kübelpflanze. Und gleich nebenbei lösen wir noch das saure Erde-Problem, weil was ist das einfachste Moorbeet? Ein Kübel oder ein Topf. Oder? Und ich habe immer schon seit eigentlich Jahrzehnten schon Heidelbeeren in Kübeln gehabt, auch privat. Und das ist einfach praktisch und eben nicht nur praktisch, nicht nur gut, sondern auch schön. Was ist schön? Das ist, die Winterfarben der Heidelbeeren sind sehr schön. Das heißt, du hast ganz grüne Sorten, du hast rötliche Sorten, also allein schon die Triebe sind schön. Dann der Austrieb, wenn sie so rot auszutreiben beginnen, jetzt ist sehr schön. Dann die Ballonblüte, übrigens bei einer Sorte auch rot, bei Blue Drop auch richtig rot, dann erst im Mai. Dann die Früchte selbstverständlich, blau, pink, was auch immer. Und dann wieder die Herbstfärbung, für mich die Sorte mit der also alle Heidelbeeren haben eine bestimmte rote, orange Herbstfärbung. Die schönste mit dem knalligsten Rot ist der Lowberry Little Blue Wonder. Die ist wirklich so ein knalliges Rot. Also wenn du das auf dem Feld siehst, dann bist du hin und weg. Ja. Also das ist die Kübelpflanze, die Zierpflanze unter den Strauchbeeren.
Ja, wie hoch werden Heidelbeeren? Gibt es da verschiedene Wuchshöhen? Nachfrage.
Du willst wissen, wie hoch Heidelbeeren werden. Ja, das ist lustig. Als ich mich vor 30 Jahren zum ersten Mal um Heidelbeeren gekümmert habe, habe ich so ein, ich weiß nicht mehr, wo der war, irgendwo in der Schweiz, habe ich so einen Heidelbeerpionier, die gab es, die vor 50 Jahren begonnen haben, Highbush Blueberries bei uns anzubauen. Ja. Und diese Dinge waren, Mann, also die waren überhoch, 3 Meter, 4 Meter.
Sogar?
Ja, vielleicht 3,5 Meter, aber riesig. Ja.
Nie gesehen.
Ja. Also Riesendinge, die waren halt, die unteren 1,5-2 Meter waren nicht mehr fruchtbar, nur Holz. Ja. Und oben sind die noch gewachsen. Ja. Ja. Und damals hat man auch gesagt, Heidelbeeren müssen nicht geschnitten werden. Mhm. Ja, dann, und dann bauen sie eben oben immer nur neues Fruchtholz und die Frucht nur dann und werden immer höher. Mhm. Und da können sie schon ganz schöne Höhen erreichen. Heute weiß man, Heidelbeeren müssen geschnitten werden. Das 2-3-jährige Holz ist das fruchtbarste, die sogenannten die Leute reden dann immer von Wasserschossen. Ich habe gestern gerade eine Frage beantwortet, wo jemand gefragt hat, ob er diese Wasserschosse, diese grünen Wasserschosse, die einen Meter aus der Basis ausschießen, ob er die nicht vielleicht entfernen sollte. Bitte nicht, das sind die wertvollen Triebe, die dann im Jahr 2, 3 und 4 die besten Früchte bringen. Und das Ziel heute beim Schnitt ist ja, die Heidelbeeren jung zu halten. Das heißt, alte Triebe, die 4, 5, 6 Jahre sind, eigentlich weg, ganz wegzuschneiden und neue Basistriebe zuzulassen. Dadurch bleibt die Pflanze niedriger. Eine Northern Highbush Blueberry, um jetzt zum Schluss zu kommen, die wird so zwischen 1 Meter und 1,70 Meter hoch, je nachdem, wie alt man die werden lässt. Die kompakteste und fruchtbarste Sorte, beides gehört ja zusammen, eine Sorte, die sehr fruchtbar ist, ist auch sehr kompakt. Ja. Die kompakteste und fruchtbarste Sorte wäre dann Blues Brothers, ja, die, von diesen Highbush. Dann haben wir so kompakte Sorten wie Sunshine Blue, halb immergrün, Blue Drop, auch halb immergrün. Mit den Einschränkungen, die ich gesagt habe, sollte man halt im Winter darauf aufpassen, dass sie eben nicht erfrieren, dass sie nicht von der Sonne ausgetrocknet werden. Und dann haben wir auch noch eine super kompakte Sorte, die Lowberry Little Blue Wonder. Die wird dann nur so 50 cm hoch, vor allem Angustifolium Blut und dadurch auch sehr gute Winterhärte, aber frühe Blüte. Also es gibt eigentlich von 50 cm bis 1,70 m alles. Und man kann da wirklich wählen, was man will, aber man beeinflusst es auch ein bisschen relativ stark durch den eigenen Schnitt.
Ja. Was wählt man für Pflanzabstände? Also von den 50 cm und den ganz hohen wird es ein bisschen unterschiedlich sein.
Ja, durch das, dass man sie eben häufig im Topf anbaut oder das Moorbeet auch nicht so groß ist, ist man vielfach eingeschränkt. Früher hat man häufig Moorbeete gemacht, wo man einfach so einen richtigen alten Torfmulsack eingegraben hat. Da haben wir gesagt, pflanze halt zwei rein, oder? Weil du da ja vielleicht auch noch ein bisschen Befruchtungsvorteile hast. Und ja, das ist plus minus einen Meter bei den eher höher wachsenden. Und bei Kleinwachsenden kann man vielleicht auch auf 60, 70 Zentimeter gehen. Ich tendiere dazu, eher dicht zu pflanzen. Ja? Weil ich halt sage, dass man, jeder, der Heidelbeeren kultiviert, jeder, der gelernt hat, der sie, wie sie wachsen, wird sie mit der Zeit eher stärker schneiden, weil er halt dafür belohnt wird. Ja. Und dann lohnt es sich, dass sie ein bisschen näher beieinander stehen. Ja.
Mit der Erfahrung schneidet man eher stärker.
Genau, ja.
Punkto Geschmack habe ich den Eindruck, ja, Heidelbeeren sind Heidelbeeren. Gibt es da große Unterschiede?
Es gibt schon große Unterschiede und es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Vorlieben. Ich meine, ich persönlich habe gerne, und das sind dann unsere Sorten Blue Desert und Blue Roma, das sind Sorten, die eine schöne Fruchtsäure haben. Ja? Die schmecken mir besser.
Ja.
Sonst hast du nur diesen typischen Heidelbeergeschmack, der schwer zu beschreiben ist. Vielleicht ein Hauch von, weiß auch nicht, Vanille. Irgendwas, was man auch in der Nase noch riecht. Und wenn das dann nur gepaart ist mit rein süßem Geschmack, finde ich das langweilig. Der Durchschnittskonsument will aber diese Heidelbeeren. Also im Erwerbsanbau wird eher auf diese rein süßen Sorten gezüchtet. Man denke auch an den asiatischen Markt. Die können ja gar keine Säure ab. Und von daher züchtet man da vor allem die sehr, sehr süßen Sorten. Ich finde die fruchtigen Sorten persönlich besser. Wir versuchen in der Züchtung aber beides zu machen. Also für beide sehr süße Sorten mit wenig Säure, aber auch Sorten mit Säure. Unsere Dessert-Sorten Blue Dessert und Blue Roma sind solche mit einer guten Fruchtsäure und einem guten breiten Aroma. Overall muss man sagen, Heidelbeeren sind, sollte ich jetzt vielleicht in dem Podcast nicht sagen, sind nicht so was Besonderes. Ja? Ich finde, fast jede andere Obstart ist charakteristischer, ist eigener, ist auffälliger, ist aromatisch interessanter. Mhm. Heidelbeere sind relativ eindimensional, vor allem wenn sie keine Säure haben. Und das ist wahrscheinlich, habe ich schon häufig gesagt, auch ein Teil ihres Erfolgs. In Everybody's Darling. Niemand wird sagen, ich hasse Heidelbeeren. Ja. Hasst niemand. Jeder isst Heidelbeeren. Aber dass die einen jetzt aromatisch vom Hocker reißen und zu Begeisterungsstürmen verführen, ist eher selten. Und das ist wahrscheinlich ein Hauptteil des Erfolgs. Es gibt Leute, die, die haben Brombeeren nicht gern. Ja. Es gibt vor allem Leute, die haben Gassi, schwarze Johannisbeeren. Ja, ein Riesenpotenzial, da gibt es extrem. Die Hälfte der Leute hasst die und die andere und ein Viertel liebt sie. Ja. Ja, und ein Viertel ist vielleicht indifferent. Und das ist bei Heidelbeeren nicht so. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. Ja.
Was sind die besten Heidelbeeren für den Topf? Was würdest du hier empfehlen?
Nochmals, jede Heidelbeere kann man grundsätzlich im Topf anbauen, da sehe ich kein Problem. Bei den Highbush finde ich Blues Brothers super, weil sie einfach übermaßen ertragreich ist.
Kann ich bestätigen.
Und durch den Ertrag dann nachher auch so ein bisschen kompakter bleibt, oder? Ja. Ja. Also wird nicht zu hoch, obwohl es eine Highbush Blueberry ist. Mhm. Dann bei den ganz tiefen Little Blue Wonder, wobei ich da den Zierwert fast gleichwertig finde mit den Beeren. Die Beeren reißen mich jetzt auch wieder nicht vom Hocker. Aber es ist halt diese fantastische Blüte, Heideblüte fast im Frühling, alles weiß-beige gefärbt und dann diese Herbstfärbung, die ist einfach so Hammer, dass ich finde, insgesamt ist das eine spannende Sorte. Im Kübel auch sehr interessant sind die halbimmergrünen Sorten, da vor allem, würde ich jetzt mal sagen, Blue Drop. Mhm. Einfach immer mit diesen Begrenzungen, dass man halt im Winter bei sehr kalten Temperaturen auf die Pflanze aufpassen muss. Ja. Aber die hat einen wunderschönen rötlichen Austrieb das ganze Jahr. Man kann sie auch in Form schneiden, man kann richtigen, fast einen Buchs draus machen, die wächst dann wirklich in Form. Sie blüht dann, wenn man es gar nicht mehr erwartet, nämlich im Mai, fast kontinuierlich ein bisschen in den Sommer rein. Die hat auch eine sehr lange Reifezeit, die tropfenförmigen Früchte reifen dann an relativ langen Rispen. Es gibt einige Kollegen, Mitbewerber, die gleiche Sorte dann als Lucky Berry übrigens verkaufen, das ist genau das Gleiche. Und die hat schon was Lustiges, was Schönes. Der Fruchtgeschmack ist eher durchschnittlich, aber der Zierwert, die Blätter, der rote Austrieb, dann die roten Blüten, dann die Trauben mit den tropfenförmigen Früchten, ist spannend. Also Heidelbeeren sind sehr vielseitig. Ja.
Also geschmacklich so lala, aber optisch sehr, sehr attraktiv und auch eigentlich relativ einfach in der Kultur.
Aber wenn man etwas optisch Schönes haben will und einen guten Fruchtertrag und einen guten Geschmack, dann pflanzt man einen Northern Highbush. Mhm. Und wenn man voll auf den Geschmack, auf den fruchtigen Geschmack gehen will, dann in der mittleren Reifezeit Blue Roma, spät Blue Dessert. Und wenn man den Ertrag haben will und einen kompakten Wuchs, dann Blues Brothers.
Sehr gut. Herzlichen Dank für diese Ausführungen in Sachen Sorten. Dazu gibt es auch die Broschüre von Lubera zu den Heidelbeeren, die sehr attraktiv ist und sicher auch empfehlenswert in Bezug auf die Sortenwahl. Kommen wir zum nächsten Thema, Züchtung. Züchtung bei Lubera selbstverständlich. Ja. Gibt es da Trends bei Heidelbeeren? Was macht ihr zurzeit?
Also wie gesagt, der Trend ist, wenn man es global anschaut, sehr viel Heidelbeerzüchtung, sehr viel proprietäre Sorten, die dann nur vom Züchter oder von den angeschlossenen Produktionsfirmen, teilweise vertikal integriert angebaut werden und sehr viel Züchtung von südlichen No-Chill, Low-Chill Heidelbeersorten. Also wir meinen, dass, ja, weil halt die Früchte für hier, dort im Süden produziert werden. Mhm. Und wir meinen, es wird eigentlich zu wenig an den Heidelbeersorten für hier, für die nördliche Hemisphäre gezüchtet, auch für den Hausgartenmarkt. Und das ist der Grund, dass wir selber mit Züchtung begonnen haben und man kommt an die Sorten eben teilweise gar nicht dran, weil die nur für den Erwerbsanbau gezüchtet werden. Drum haben wir da begonnen und wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, ein bisschen genauer diese Angustifolium anschauen, schauen, was wir da an Diversität rausbringen. Wir bringen ein kompaktes Wachstum rein, wir bringen eine frühere Reifezeit rein, wir bringen noch ein paar andere interessante Eigenschaften rein. Teilweise auch der Mehrfachertrag. Also es gibt Angustifolium-Selektionen, die wir gefunden haben und jetzt in der Züchtung benutzen, die wirklich sehr früh blühen, dann Früchte zur Reife bringen, zweite Hälfte Juni und dann gleich wieder nochmals blühen. Ja? Und damit zwei Erträge bringen. Mit der Eigenschaft versuchen wir intensiv weiter zu züchten und die Fruchtqualität zu verbessern. Coville und White haben eine folgenschwere Entscheidung gefällt, vor über 100 Jahren, als sie gesagt haben, eine Heidelbeere ist eine Blaubeere und haben diese blau bereichten Früchte gewählt. Es gibt auch schwarze, die wirklich vor allem schwarz sind und wenig Bereifung haben. Und ich finde die auch interessant von der Farbe her, auch vom Geschmack her. Und so versuchen wir ein bisschen mehr Variation in die Heidelbeeren reinzubringen. Aber Heidelbeeren, die für unser Klima hier in den gemäßigten Klimaten eben geeignet sind.
Ja, das ist euer Fokus.
Das ist unser Fokus, ja.
Geht es auch ohne sauren Boden? Ist das ein Thema in der Züchtung?
Ja, ist so ein bisschen ein Traum, aber es packt es niemand an. Auch wir bis jetzt nicht. Ich habe das auch schon mit vielen Züchtern. Ich kann mich erinnern, das erste Gespräch zu diesem Thema habe ich vor über 20 Jahren mit Jim Moore, das war der große Heidelbeer- und Brombeerzüchter an der University of Arkansas, geführt. In einer Heidelbeerpflanzung. Und er hat dann zu einem großen Vortrag ausgeholt und alle die Arten erwähnt, die eventuell dafür geeignet wären, um den pH-Wert so ein bisschen nach oben zu verschieben. Keine ist geeignet, um jetzt gerade einen pH 7 zu ermöglichen. Aber auch er hat es nicht gemacht. Jim Moore hat es nicht gemacht, sein Nachfolger John Clark hat es nicht gemacht. Wir machen es bis jetzt auch nicht. Die einzige Chance wäre effektiv, dass man gigantisch, ähnlich wie bei der Rhododendron-Unterlagenzüchtung, dass man gigantische Mengen von Pflanzen produzieren würde und die dann screenen würde. Ja. Also Zehntausende, Hunderttausende von Pflanzen und nur das nehmen, das zum Beispiel ein pH 6 überlebt, ein pH 6,2, 6,3 und so versuchen über Massenselektion. Wir machen kleine Versuche mit einzelnen Arten, die gibt es, vor allem südliche Arten, die teilweise eine bessere pH haben, aber es ist nicht ein Hauptziel bei uns, weil ich es für sehr, sehr schwierig halte. Ja. Und ja, spannend, dass es nie bis jetzt jemand gemacht hat. Auch die Züchtung selber bei uns in Bux in der Schweiz ist relativ schwierig. Wir haben ein pH von 7,5. Das heißt, das findet alles in Töpfen statt. Wir werden aber einen Teil der Züchtung, vor allem der Prüfung, der Sortenprüfung, dann in der zweiten, dritten Stufe nach Bad Zwischenahn an unseren Standort im Ammerland verlegen, weil dort haben wir sauren Boden. Ja. Ja. Ja, Rhododendron-Boden. Wir können das in den gewachsenen Boden pflanzen und die wachsen.
Ja, wunderbar. Wann kommen die ersten Sorten aus eurer eigenen Züchtung?
Auch schwierig zu sagen, das ist wirklich ein bisschen langwierig. Du musst selektionieren, dann musst du vermehren, Heidelbeeren zu vermehren. Wenn man die Sorten noch nicht kennt, ist ziemlich heikel. Also am Anfang, wenn du beginnst, eine Sorte zu vermehren, hast du vielleicht 50% Erfolg mit den Stecklingen. Also du musst relativ viel produzieren, damit du dann für die Versuche auch ein paar Pflanzen hast. Dann geht es ja, wie gesagt, 3 Jahre, bis die wieder vernünftig Früchte tragen. Ja. Das braucht Zeit, aber wir haben so ein paar fortgeschrittene Selektionen, die jetzt zum Beispiel geblüht haben, Angustifolium-Selektion. Und wir haben eigentlich 2 Dinge. Wir haben Angustifolium-Kreuzungen, relativ viel Material. Wir haben 2-mal blühende, 2-mal Fruchtsorten, relativ viel Material. Und wir haben relativ frühe Selektionen von Corymbosum, also Highbush-Blueberries. Und ja, ich denke schon, dass in 3-4 Jahren die ersten Lubera-Sorten auf dem Markt sein werden. Ja.
Perfekt. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war's für heute mit diesem Podcast über Heidelbeeren. Unser nächster Podcast wird zum Thema Säulenobst sein. Und liebe Zuschauer und Zuhörer, denken Sie daran, Gärtnern ist Versuch und Irrtum, keine Wissenschaft. Glauben Sie nicht alles, was wir hier erzählen. Testen Sie selber und gärtnern Sie weiter. Danke.
Herzlichen Dank.
Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.